Ein herzliches Willkommen zu unserer Sendung Eisberg voraus. Ich freue mich, dass wir wieder zusammen sein können und dass der Olaf Schröer heute wieder bei mir ist. Danke, dass du gekommen bist.
Ja, gern.
Ich möchte heute mit dir gerne über ein Thema sprechen, das sich da um die Neugeburt dreht. Ein Mensch, der neu geboren wird, so heißt es ja. Da würde ich ganz gerne mit dir besprechen darüber, was meint das eigentlich, von neuem geboren zu werden? Dann, was mich ein bisschen interessiert, gab es diese Neugeburt bereits im Alten Testament oder ist es was Neutestamentliches? Dann, wie beschreibt die Bibel wiedergeborene Menschen? Kann man teilweise neu geboren werden? Und wie wichtig ist die Neugeburt und welchen Stellenwert hat sie eigentlich in der heutigen Gemeinde oder in den heutigen Kirchen? Also fange ich mal mit dir an, über Neugeburt allgemein. Was meint das eigentlich? Also wenn wir von Neugeburt sprechen, ist das irgendwie so ein Begriff, den kennen die Christen. Aber was steckt da eigentlich hinter? Woher kommt das? Was meint das?
Ja, also wir haben eigentlich im Alten Testament schon Hinweise darauf. Aber längst nicht so in dieser Fülle und auch nicht in dieser Bedeutung. Im Alten Testament haben wir schon Hinweise darauf, dass Gott unser altes Herz rausnehmen möchte, unser neues Herz geben möchte, also auch schon etwas neu schaffen im Menschen. Mhm. Aber natürlich ganz aktuell und umfassend hat Jesus das eigentlich erklärt. Ja? Und da haben wir in Johannes 3 die Aussage, wo er von dieser Neugeburt spricht. Und das können wir mal lesen, denke ich. Das ist, denke ich, wo Jesus mit Nikodemus die Unterredung hat. Nikodemus kommt zu ihm in der Nacht. Und er hat eigentlich die wichtigste Frage, die es gibt, nämlich, wie kann ein Mensch gerettet werden? Und er stellt sie zwar nicht, aber Jesus weiß, dass er diese Frage hat. Und deswegen geht Jesus auch direkt darauf ein, in Johannes 3, Vers 3 bis 5. Da heißt es, Jesus antwortete und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde. So kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er denn wieder in seiner Mutter Leib gehen und wieder geboren werden? Jesus antwortete, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Interessant ist, dass diese Bibeltexte manche Esoteriker dazu verwenden, um zu sagen, ja, seht ihr, hier haben wir die Reinkarnation beschrieben, ja, ein Mensch muss neu geboren werden. Aber genau das hat ja der Nikodemus auch eigentlich auf den ersten Blick so verstanden oder überlegt, was meint Jesus damit? Muss man wieder, im Mutterleib muss man wieder neu geboren werden, physisch neu geboren werden. Und da sagt Jesus, nein, so ist das nicht gemeint. Ne? Mhm. Und zwar Jesus sagt, und er spricht ja ganz klar davon, von einer geistlichen Wiedergeburt. Denn er sagt in Vers 6, was vom Fleisch geboren ist, das ist fleischlich. Und was vom Geist geboren ist, das ist Geist. Das heißt, jeder Mensch wird da geboren, das ist die fleischliche Geburt. Und das ist, ja, wie jeder Mensch auch auf diese Welt kommt. Und Jesus sagt, so wie wir geboren sind, fleischlich geboren, können wir nicht in Gottes Reich kommen. Also ist die Wiedergeburt, ist die Bedingung, die Voraussetzung, um ewig leben zu können, um Gottes Reich zu kommen. Und diese Wiedergeburt bedeutet, vom Geist, vom Heiligen Geist geboren zu werden. Also ein neuer Mensch zu werden, ein geistlich neuer Mensch zu werden. Ja? Und wie das geschieht und wie das, was damit zusammenhängt und warum das wichtig ist und was sie verändert, denke ich, das sind alles so wichtige Themen, die wir besprechen sollten.
Jetzt muss man sagen, Nikodemus war ein Pharisäer, er gehörte bereits zur Gemeinde, zu Israel. Also er war Gemeindeglied, sogar im Hohen Rat saß er. Der musste auch von Neuem geboren werden. Also nur deswegen, weil er Israelit, Pharisäer und Mitglied des Hohen Rates war, macht ihn nicht automatisch dazu fähig, in Gottes neuer Welt zu leben. Ja. Sondern auch er musste wiedergeboren werden. Ja.
Und so das Hauptproblem war folgendes. Nikodemus dachte, Religion bedeutet, gewisse religiöse Formen zu haben und sich danach zu richten. Aber dass das Herz verändert werden muss, das war ihm vollkommen neu. Obwohl er es aus dem Alten Testament auch hätte erkennen können. Aber das haben sie ihm komplett überlesen. Und Nikodemus war ja einer von den wenigen aufrichtigen Pharisäern. Es gab ja viele Pharisäer, die Heuchler waren. Mhm. Aber er war kein Heuchler. Er hat wirklich vom Herzen danach gesucht und gesehnt, mit Gott ins Reine zu kommen. Und, aber dass wir eine Veränderung aus dem Herzen brauchen, eine innere Veränderung, das war für ihn vollkommen neu. Ja? Mhm. Und dass er selbst damit auch, und dass er selbst eigentlich so, wie er jetzt war, nicht fähig ist, in Gottes Reich zu kommen, gar nicht, ja, keine Berechtigung hat, in Gottes Reich zu kommen. Das war für ihn erstmal, ja, deswegen hat er auch entsprechend erstmal so erstaunt reagiert. Ja.
Mhm. Glaubst du, dass Nikodemus gleich verstanden hat, als Christus zu ihm sagte, man muss aus Wasser und Geist neu geboren werden?
Ich glaube nicht, ne. Ich meine, mit Wasser, das kannten sie vom Alten Testament her, dass es so Waschungen gab, so rituelle Reinigungswaschungen. Mhm. Aber das hat er sicherlich nicht auf die Waschung direkt bezogen, hat Jesus auch nicht damit gemeint. Mhm. Aber, Aber dass nachher die Taufe damit gemeint ist, das hat Nikodemus. Er kannte natürlich jetzt die Taufe von Johannes, aber die christliche Taufe war ja noch nicht in Sicht. Und von daher, dass Nikodemus, ich denke, auch was Jesus danach gesagt hat, dass der Menschensohn erhöht werden muss, ja, wie die Schlange in der Wüste, hat er alles nicht verstanden. Aber als Jesus dann gekreuzigt war und er hat Jesus am Kreuz hängen sehen, da auf einmal hat er sich erinnert an das Gespräch mit Jesus und auf einmal sind ihm die Dinge wie Schuppen von den Augen gefallen. Ja.
Also es ist eigentlich so das erste Mal wahrscheinlich im Leben von Nikodemus, dass er sich wirklich mit der Wiedergeburt und der Neugeburt auseinandersetzt.
Ja, ja. Ja.
Was verstehen wir denn gemeinhin als Christen heute unter diesem Ausdruck? Also die Neugeburt, die Wiedergeburt, das ist ja geistlich zu verstehen.
Ja, genau. Und zwar, man kann es so sagen, wenn ein Mensch sein Leben Gott übergibt, das nennt das die Bibel Bekehrung. Ein Mensch bekehrt sich. Und bei der Bekehrung geschehen zwei Dinge. Und zwar Gott tut etwas und der Mensch tut etwas. Und es ist ganz entscheidend, immer zu erkennen, was tut Gott und was tut der Mensch. Das ist übrigens in allen Bereichen so, dass Gott mit dem Menschen zusammenarbeitet. Ob das bei der Menschwerdung Jesu war oder auch bei der Rechtfertigung oder bei der Heiligung oder bei der Mission. In allen Dingen arbeitet Gott mit dem Menschen zusammen. Und hier ist es so, das, was Gott tut, was der Heilige Geist tut, ist das Erste, dass der Heilige Geist jeden Menschen innerlich zu Gott zieht. Der Heilige Geist legt in jeden Menschen das Bedürfnis hinein, Gott zu erkennen und mit Gott zu leben. Denn das ist eigentlich der Sinn des Lebens, des Menschen, mit Gott zu leben und in Gott zu leben und mit Gott glücklich zu sein. Dann gibt es für den Menschen zwei Möglichkeiten. Entweder er reagiert drauf und er öffnet sich diesem Wirken des Geistes in ihm, oder er verschließt sich. Wenn er sich öffnet, dann heißt das, dass er anfängt, mehr von Gott zu erkennen. In der Bibel auch, weil die Bibel das Buch ist, wo Gott sich offenbart, in der Bibel zu lesen und da auch Gott zu erkennen. Und dann kommt irgendwann der Punkt, wo Gott ihn aufruft, ihm das Leben zu übergeben. Das heißt, dass er dann sich entscheidet, das ist eine Entscheidung, möchte ich mein Leben mit Gott führen oder nicht? So Gott, ist das, was Gott für mich getan hat, dass Jesus für mich gestorben ist, das jetzt nur eine historische Tatsache oder gilt das auch für mein Leben? Das heißt, für mein eigenes Leben anzunehmen. Und wenn er sich sagt, ja, ich möchte das, ich habe Gottes Liebe erkannt und dass Jesus alles für mich getan hat, damit ich gerettet sein kann, und er übergibt Gott sein Leben, dann ist die Bibel Bekehrung. Bekehrung ist, was ein Mensch macht. Der Mensch bekehrt sich, das heißt, er übergibt Gott sein Leben und sagt, alles, was ich bin und was ich habe, gehört Gott. Und das sind eigentlich mit zwei Dinge, die das beinhaltet. Erstens, dass er Jesu Opfer für sich annimmt und zweitens, dass er Jesus für sich akzeptiert, dass er der Herr seines Lebens ist. Dass Jesus sein Leben jetzt beherrscht, dass er sein ganzes, seinen Willen und alles, was sein Leben ausmacht, unter Gottes Willen stellt.
Kann man aber nicht sagen, dass Bekehrung und Wiedergeburt ist denn nicht das Gleiche?
Es ist gleichzeitig, aber nicht das Gleiche. Und zwar, die Bekehrung ist, was der Mensch macht. Und was Gott in dem Moment macht, wenn ein Mensch sich bekehrt, ist, dass Gott ihm ein neues Leben schenkt. Ein neues geistliches Leben schenkt. Und das macht Gott, das macht der Heilige Geist. Deswegen die Neugeburt ist etwas, denn hier steht ja, was aus Geist geboren ist, das ist Geist. Das heißt, die Neugeburt ist etwas Geistliches, was der Heilige Geist tut. Das heißt, in dem Moment, wo ein Mensch an dem Gott übergibt, verändert Gott sein Herz. Und wenn Gott das Herz verändert, heißt das, dass Gott unser Denken, unsere Wünsche, unsere Triebe, unsere Neigungen, unsere Ausrichtung verändert. Dass wir neue Menschen werden. Ja. Das heißt, der alte Mensch, der fleischliche Mensch, ist jemand, der die Sünde liebt, mit der Sünde lebt und in der Sünde lebt und auch den Hang zum Bösen hat. Und der neue Mensch, der hat den Hang zum Bösen nicht mehr. Dieser neue Mensch hasst die Sünde und möchte mit Gott leben und ist auf Gott ausgerichtet. Und diese Neugeburt geschieht bei der Bekehrung. Allerdings, es kann sein, dass wenn Menschen sich nicht ganz, also bei der Bekehrung kann es sein, dass jemand sich nur halb bekehrt oder nur teilweise, ja, dass dann natürlich auch die Neugeburt nicht richtig stattfinden kann. Ja. Das kann nur stattfinden, wenn tatsächlich die Hingabe ganz ist an Gott.
Ja. Da werde ich nachher noch mal ein bisschen nachbohren, aber vielleicht vorher noch, also wir würden jetzt nicht sagen, oder ist es so, wenn Christus sagt, man muss aus Wasser und Geist neu geboren werden, dass die Geistestaufe immer automatisch die Folge der Wassertaufe ist?
Also ich denke, hier haben wir noch einen weiteren Aspekt. Ich denke, erstmal ist die Neugeburt in Vers 3 ist etwas, ich denke, das geschieht bei der Bekehrung, dass ein Mensch neu geboren wird. Und ab da ist auch der Heilige Geist in ihm und führt ihn oder arbeitet an seinem Herzen. Ja? Und dann, wenn er sagt, aus Wasser und Geist geboren werden, Da haben wir dann noch einen Aspekt dabei. Aus Wasser ist natürlich die Taufe. Aus Geist ist die Geistestaufe. Mhm. Und es ist Folgendes. Eigentlich ist Taufe und Bekehrung gehören zusammen. Die sind zwar nicht immer zeitlich gleichzeitig, aber sie sind vom Gedanken und von dem, was Jesus hier erzählt, eine Einheit. Und als damals bei Pfingsten die Menschen sich gefragt haben, was sollen wir denn jetzt tun? Und sagt Petrus, ja, bekehrt euch. Ja, kehrt um. Eigentlich waren sie ja gläubig. Es waren ja Juden, die meisten von ihnen. Mhm. Ja? Aber sie sollten sich bekehren, umkehren, in dem Sinne, dass sie Jesus, den sie ans Kreuz gebracht haben, dass sie Jesus annehmen als Erlöser, als ihren Heiland. Ja? Und das heißt, hier war die Bekehrung und die Taufe am gleichen Tag.
Er sagt, tut Buße oder jeder von euch lasse sich taufen.
Ganz genau. Mhm. Und so werdet ihr Vergebung bekommen und die Gabe vom Heiligen Geist empfangen. Das heißt, hier haben wir die Taufe und die Geistestaufe. Ja? Mhm. Haben wir das gleichzeitig. Hier haben wir also die Umkehr, Taufe und Geistestaufe. Alles in einem Vers. Apostelgeschichte 2, Vers 38. Ja? Alles in einem Vers beisammen. Das war damals gleichzeitig. Das ist heute nicht immer gleichzeitig. Ja? Das heißt, wenn ein Mensch sich bekehrt, dann wird er in dem Moment auch ein neuer Mensch. Aber bei der Taufe, da kommt eigentlich erst auch die Fülle des Heiligen Geistes, die Geistestaufe auf ihn, dass er dann auch den Heiligen Geist in der Fülle bekommt und auch geistliche Gaben bekommt und die dazugehören dann. Mhm.
Dann ist die Wassertaufe, ist quasi dass der Mensch bekennt sich zu Christus vor der ganzen Welt, sagt, ich gehöre jetzt zum Volke Gottes, während die Geistestaufe der Teil ist, den Gott mit ihm macht. Also ja. Gott gibt ihm den Geist und sagt, du bist jetzt mein Sohn, mein Kind.
Ja. Ich vergleiche das auch immer gerne mit Verlobung und Hochzeit. Die Taufe ist ja ein Bund, den wir mit Gott schließen. Und so ist die Taufe vergleichbar mit einer Hochzeit, die wir hier haben. Ja, wenn zwei Menschen heiraten, dann schließen sie einen Bund zusammen. Und bei der Hochzeit nimmt der eine meistens den Namen des anderen an. Vorher lebt man allein, dann lebt man gemeinsam. Man ist ein öffentliches Bekenntnis. Ja, und man tut sich öffentlich die Treue versprechen. Und es ist ein Bund, den man schließt. Ja. Und so ist es auch mit der Taufe. Es ist ein öffentliches Bekenntnis, dass man zu Jesus gehört. Man bekennt Jesus die Treue, Gott bekennt zu uns die Treue. Wir schließen einen Bund mit Gott. Und vorher leben wir ohne Gott. Und dann, oder das heißt ohne Gott, aber vorher sind wir selbst unser eigenes Leben. Und dann leben wir in Gemeinschaft mit Christus. Ja. Deswegen ist die Taufe, das heißt ein Bund. Und die Bekehrung kann man vergleichen mit der Verlobung. Denn eine Verlobung ist ja eine Sache, die erstmal nur zwischen den beiden, zwischen jungen Mann, junger Frau geschieht, dass sie sich die Treue versprechen, aber nur im privaten Bereich. Und so ist auch die Bekehrung, dass ein Mensch zu sein Leben Gott übergibt, und das ist erstmal eine ganz private Sache zwischen Gott und ihm. Und nichts Öffentliches. Ja. Und deswegen, die Verlobung führt dann immer zur Hochzeit. Denn bei der Verlobung verspricht man sich schon die Treue. Und bei der Hochzeit ist das offiziell und da beginnt der offizielle das Zusammenleben. Und so ist es auch mit Jesus und uns. Bei der Bekehrung versprechen wir Jesus die Treue und Jesus verspricht uns die Treue. Da beginnen wir schon die Beziehung zu Jesus. Mhm. Aber bei der Taufe ist es eigentlich erst, dass wir dann mit Jesus in der Ehe mit Jesus leben. Ja. Mhm.
Ist es denn so, dass ein neugeborener Mensch wirklich ein neuer Mensch ist? Also wenn ich mich dazu entscheide, also ich bekehre mich, ich lerne Christus kennen, dann sage ich, ich glaube dem Evangelium, ich möchte ein neues Leben beginnen, ich möchte mich Christus anschließen, bin ich dann wirklich ein neuer Mensch oder bin ich immer noch der alte Mensch, nur mit anderen Zielen? Oder?
Rein körperlich sind wir die gleichen. Ja, also nach der Bekehrung, nach der Taufe, ist der Mensch noch der gleiche. Er sieht genauso aus, wir erkennen ihn wieder, es ist alles noch gleich. Aber innerlich sind wir neu geworden. Und das ist tatsächlich, dass wir neu sind. Und zwar, Gott möchte nicht nur unser altes Leben flicken. Das ist wie wenn man ein altes Kleid anhat. Gott sagt nicht, ja, jetzt mache ich da ist ein Riss drin, da setze ich einen Flicken drauf. Ja, und da ist ein Loch und da mache ich auch noch Flicken drauf. Und da ist es schmutzig und da werde ich ein bisschen Waschpulver dran machen. Nein, Gott gibt uns komplett ein neues Gewand. Ja? Das heißt, so wie mit im Alten Testament, ja, im Hesekiel steht, dass Gott das steinerne Herz aus unserer Brust rausnimmt und unser Fleisch in das Herz gibt. Also Gott verändert uns, unser Innerstes, dass wir andere Menschen werden. Und deswegen... wir haben in dem Moment auch eine andere Identität. Das heißt, wir haben andere Wünsche, andere Ziele und anderes Denken ab dem Moment, wo wir Wiedergeburt erleben.
Mhm. Jetzt hattest du vorhin gesagt, dass der Nikodemus, zurzeit, er lebt ja zur Zeit des Alten Testaments quasi noch, er hätte allein aus dem Alten Testament herausbekommen können, dass er ein neues Herz braucht. Eben gerade hast du Hesekiel genannt, wo ja schon der Bund drin steht, der neue Bund ist ein neuer Bund, den ich mit ihm schließen will.
Ja.
Jetzt im Alten Testament, war das denn wirklich so, dass die Menschen, die zum Volk Gottes gehörten im Alten Testament, ich denke jetzt an Mose oder David und so, waren die wirklich wiedergeborene Menschen? Würden wir sie auch als solche bezeichnen?
Ja, jeder Mensch brauchte das, egal wann er lebt. Denn es ist so, wenn Gott die Bedingungen der Erlösung ändern würde, dann wäre das ungerecht. Deswegen natürlich sagen wir, durch den Glauben werden wir gerettet. Aber wenn ein Mensch an Gott glaubt, ihm vertraut, Glauben heißt ja ihm Vertrauen. Und ihm Vertrauen heißt ihm unser Leben anvertrauen. Und das ist schon sind wir schon bei dem Punkt, ja, Wiedergeburt, Bekehrung. Und das finden wir überall. Ich denke nur an Jakob. Ne? Natürlich war Jakob ein gläubiger Mensch von Kindheit an. Aber er hatte Schwächen gehabt und er hat immer wieder damit zu kämpfen gehabt. Aber man kann sagen, am Jabok hat er so eine richtige Bekehrung erlebt. Ja? Da hat Gott auch seinen Namen geändert, ja? von Jakob auf Jesus. Deswegen, Namensänderung im Alten Testament bedeutete immer eine Wesensveränderung. Ja? Und hier war eine Wesensveränderung beim Jakob hat stattgefunden. Ja? Oder ich denke bei den Brüdern, ja? bei den 11 Brüdern von Josef. Ne? Was waren das für böse Menschen? Die wollten ihn töten, die haben ihn verkauft. Ja? Also Schlimmeres als seinen Bruder zu verkaufen, ja? Das Sklaverei. Und hinterher waren das gläubige Menschen. Ja? Das waren die 12 Stammväter des Volkes Israel. Ja? Und da haben sie eine Bekehrung erlebt, eine Umwandlung erlebt. Ja? Oder Abraham, wurde von Abraham nach Abraham genannt. Ja? Also das zeigt auch eine Wesensveränderung in seinem Innersten. Ja? Das heißt, auch im Alten Testament finden wir diesen Ansatz, diesen Punkt der Veränderung. Nicht bei jedem wird beschrieben, wann das stattfand. Und es ist auch heute ganz verschieden. Bei manchen Menschen kann diese Bekehrung und diese Neugeburt kann mit einem Schlag sein. Ja, er war vorher ein ganz sündiger Mensch und auf einmal überkommt es ihn und er kennt das. Ja, und bei Paulus, und Saulus wurde zum Paulus, ja, übrigens auch wieder Namensveränderung. Ne? Aber manchmal kann es auch sein, dass wenn jemand von Kind auf an gläubig aufgewachsen ist, dass er Gott immer schon im Herzen hat, aber irgendwann, dass er ganz bewusst Gott sein Leben übergibt. Als persönliche Entscheidung. Als Kind ist das ganz normal, dass man daran lebt, aber irgendwann muss man einem bewusst werden, ich muss das persönlich annehmen für mich. Und dann kann es auch nur ein ganz kleiner Punkt sein in einem ganzen Prozess von Schritten, wo man sagen kann, man kann nicht ein Datum festlegen, wo man sagen kann, an dem Punkt bin ich wiedergeboren worden. Ja? Mhm. Das war mehr so ein ganzer Konvolut von verschiedenen Schritten, die da auf einmal dazu geführt haben, dass ich ein neuer Mensch geworden bin.
Ja. Mhm. Also oft, so hört man oft. Ja. Menschen, die sagen, ich hatte nicht so das Bekehrungserlebnis, aber mein Leben war immer so darauf ausgerichtet.
Interessant ist auch, dass zu Ellen White's Zeiten, die hat ja auch methodistische Hintergründe, die Methodisten haben sehr stark darauf Wert gelegt, dass man immer sagen musste, an dem Tag, da habe ich unter Tränen, unter Weinen, unter Schmerzen, habe ich darum gerungen und da bin ich neu geboren worden. Ja, also die mussten unbedingt immer dieses Bekehrungserlebnis, war für sie ganz wichtig, ja, und das musste auch mit bestimmten Begleiterscheinungen zusammenhängen, ja, und auch immer ein Datum festsetzen. Und das war für sie am Anfang, war das für sie schwierig. Ja? Aber dahinter schreibt sie dann, sagt sie in dem Buch vom Schritte zu Jesus, schreibt sie eindeutig, manche können kein Datum ihrer Bekehrung nennen und trotzdem sind sie bekehrt. Ja? Mhm. Also von daher, das kann ganz verschieden ablaufen bei verschiedenen Menschen und wir dürfen nicht schlussfolgern, sagt sie, wenn jemand das nicht benennen kann, dass er nicht bekehrt ist. Ne?
Ja, ich glaub, das drückt Christus hier auch aus in Johannes 3 hast du gerade gelesen und dann in Vers 8, da sagt er, der Wind weht, wo er will und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. Und so ist jeder, der aus dem Geist geboren ist.
Ja.
Also du weißt weder, wo er herkommt, du weißt auch nicht, wann sozusagen, manchmal ist die Bekehrung einfach nicht so ein Punkt. Du weißt nicht, wann Gott ihn als erstes angesprochen hat, das weiß er vielleicht selber nicht. Und du weißt auch nicht, welchen Weg er gehen wird, wenn er Christus folgt. Genau.
Und es kann auch sein, dass sogar auch mehrere Punkte oder mehrere Stationen dazu waren. Ja? Mhm. Ich denke, eigentlich ist eine Bekehrung, muss immer eigentlich eine dreifache Bekehrung sein. Das erste ist eine Bekehrung zu Christus. Das ist eigentlich, was Jesus hier auch von spricht. Ja? Mhm. Das zweite ist die Bekehrung zur Gemeinde. Das dritte ist die Bekehrung zur Mission. Ja? Natürlich, wenn ich bekehrt bin zu Christus, dann werde ich auch meine Brüder und Schwestern lieben. Denn wenn ich zu Jesus gehöre, dann gehöre ich auch zu denen, die Jesus auch lieben. Ja? Mhm. Aber manche meinen, sie gehören zu Christus, aber lieben die Gemeinde nicht. Ja? Und da stimmt irgendwas dann nicht. Ne? Und wenn ich auch mit Christus lebe und mein Leben Jesus gegeben habe, dann habe ich auch einen inneren Drang für die Mission. Aber das sind also drei Dinge, die zusammengehören. Bekehrung zu Christus, Bekehrung zur Gemeinde und Bekehrung zur Mission. Ja? Mhm. Und es kann sein, dass das bei dem einen vielleicht als Jugendlicher hat er sich Jesus bekehrt und dann hat er vielleicht erst 5 Jahre später erkannt, ja, die Gemeinde ist auch wichtig und dann hat er sich vielleicht ein paar Jahre später erst zur Gemeinde bekehrt und ein paar Jahre später auch vielleicht auch erste Mission. Manche sind gleich begeistert für die Mission. Ja. Bei manchen wächst das erst und irgendwann kommt später dieser innere Feuer für die Mission. Mhm.
Ja. Ich denke gerade an einen Text, ich will jetzt in Jeremia, also wir hatten gerade über das Alte Testament gesprochen und du sagst, ja, im Alten Testament, die Leute mussten genauso neu geboren werden, ja, wie die Menschen im Neuen Testament. Ja. Also Nikodemus war irgendwie nicht eine Ausnahme, dass, nein, Christus das mit ihm bespricht, sondern das war immer so.
Ja.
Wenn es jetzt immer so war, wir lesen ja in Jeremia 31 diesen Bund, den Gott mit dem Volk Israel machen will nach diesen Tagen. Paulus zitiert ihn in Hebräer 10. Es wäre natürlich die Frage, was unterscheidet denn dann den alten Bund vom neuen Bund? Also wenn es im alten Bund genauso, oder wenn die Menschen auch damals bekehrt werden mussten, also von Neuem geboren werden mussten, was unterscheidet dann den alten Bund vom neuen Bund? Vielleicht können wir in Jeremia uns mal den alten Bund angucken oder von Paulus.
Ja, ja.
In Jeremia 31 steht da, Vers 31 bis 33. Jeremia 31, mhm, 31 bis 33, da heißt es: Siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund schließen werde. Nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern schloss an dem Tag, da ich sie bei der Hand ergriff, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen. Denn sie haben meinen Bund gebrochen, obwohl ich doch ihr Eheherr war, spricht der Herr. Sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Innerstes hineinlegen und es auf ihre Herzen schreiben, und ich will ihr Gott sein, und sie sollen mein Volk sein. Vielleicht soweit.
Ja, interessant ist, dieser neue Bund, von dem Gott hier spricht, ist eigentlich der ganz alte Bund. Denn diesen Bund, den hat Gott schon mit dem Menschen, schon bei Adam begonnen. Denn das ist der Bund der Erlösung. Weil das ist der einzige Weg, erlöst zu werden, dass wir Gott unser Leben übergeben. Und Gott, wenn Gott sein Gesetz unser Herz schreibt, dann heißt das Gesetz Gottes ist ja Gottes Charakter. Wenn Jesus, das heißt, Jesus, Gott wohnt in unserem Herzen. Wenn Gott in unserem Herzen wohnt, dann ist es sein Gesetz, dann ist es sein Charakter. Dann, ja. Also eigentlich heißt das hier, mit Gott eins werden. Das ist das, was hier steht. Ja. Und das ist eigentlich das, was schon seit Adam und Eva die Grundlage der Erlösung ist, dass ein Mensch sein Leben Gott übergibt und mit Gott lebt. Ja. Und von daher ist das, nur den Bund hatten sie zwischendurch verloren. Und zwar der alte Bund. Das ist jetzt der Bund, der dazwischen kam, den Gott mit dem Volk Israel am Sinai gemacht hat. Da hat er ihnen ihr Gesetz gegeben, und zwar, das war eigentlich ein Bund für das Volk Israel, dass sie als Nation eine besondere Bedeutung hatten. Denn vorher waren sie nur die Kinder Israels, also die Nachkommen von Jakob, von Israel, und jetzt sind sie zu einem Volk geworden. Und beim Sinai war sozusagen der Startschuss, und da hat Gott das Grundgesetz ihnen gegeben. Ja, und die 10 Gebote waren damit das Grundgesetz. Und dann haben sie gesagt, alles, was der Herr getan hat, wollen wir tun. Alles, was der Herr gesagt hat, wollen wir tun. Das heißt also, sie waren bereit, das dem zu folgen. Aber der alte Bund hat darauf gefußt, dass sie aus eigener Kraft das tun wollten. Die wollten das tun. Mhm. Ja, natürlich. Man kann ihnen nicht nachsagen, sie haben aus Vermessenheit gesprochen. Nein, sie waren wirklich aufrichtig bereit, das zu tun. Ja. Und was sehen wir noch? Ein paar Tage später, ein paar Wochen später, haben das goldene Kalb angebetet. Ja? Also, das heißt, sie haben es aus eigener Kraft versucht, aber sie konnten es nicht, denn sie waren dann noch von Ägypten beeinflusst, vom Gedanken, vom Leben in Ägypten. Ja, sie waren ja Sklaven in Ägypten gewesen und sie haben die ägyptische Denkkultur mitgenommen, und Gott musste sie erst umerziehen, 40 Jahre in der Wüste, bevor sie jetzt auch eigentlich geistlich die Reife hatten. Dann, ne? Aber deswegen, daran sieht man, dass das war ein Bund, der den echten Bund, den ewigen Bund, oder das ist nicht ewig, sondern der neuen Bund, der vorher schon galt, nicht ausgehebelt hat, denn dass wir erlöst werden durch den Glauben, durch unsere Bekehrung, dass Gott sein Gesetz und sich selbst in unser Herz hineinschreibt, das war dann nicht aufgehoben, sondern der kam dazwischen mit dem Volk Israel, dass sie ein Licht sein sollten für die Heiden und dass sie durch das Halten der Gebote Gottes Herrlichkeit offenbaren sollten.
Mhm. Vielleicht interessanter Aspekt, dass damals die Israeliten sagten, dass sie nicht direkt mit Gott sprechen wollten,
ja,
sondern dass Moses tun sollte. Sie wollten nicht direkt vor Gottes Angesicht,
ja,
treten,
ja,
sondern,
ja,
Mose sollte stellvertretend, ja, für Gott mit dem Volk sprechen.
Ja, 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 genau.
Das zeigt so ein bisschen so den Charakter des alten Bundes. Also nicht diese direkte Beziehung zu Christus haben, nicht direkt mit ihm sprechen wollen, sondern eher über so einen Umweg. So, also wir brauchen Gesetze und wir brauchen Regeln, und die wollen wir uns gerne halten. Mhm. Das kennzeichnet auch so ein bisschen den alten Bund.
Mhm. Und trotzdem haben wir bei vielen gläubigen Menschen im Alten Testament immer wieder den Ausdruck, Abraham vertraute Gott. Ne? Oder Noah lebt, wandelte mit Gott, oder Henoch wandelte mit Gott. Also, oder David, ne? wie hat er mit Gott gerungen, war mit Gott verbunden. Ne? Also von daher, also die Beziehung zu Gott, ja, aber also wir haben immer wieder diese Beschreibungen, wie Menschen auch in der persönlichen Beziehung zu Gott standen. Ja? Mhm. Aber das war nicht im Mittelpunkt des Alten Bundes, das ist richtig. Ja.
Abraham wird, glaube ich, sogar der Freund Gottes genannt.
Freund Gottes.
Das, also hier wird eine ganz enge Beziehung beschrieben.
Ja, ja.
Also war es im Alten das Gleiche, wie man diese Wiedergeburt, also dass Christus durch seinen Geist im Herzen des Menschen wohnt, lebt.
Ganz genau, richtig.
Was zeichnet denn einen wiedergeborenen Menschen aus? Also wenn ich mir jetzt die Menschen angucke, die auf der Welt leben, diese mittlerweile fast 8 Milliarden Menschen, woran erkenne ich, dass ein Mensch wiedergeboren ist?
Eigentlich sollte man es äußerlich auch sehen können. Natürlich nicht, dass man irgendwo da so einen Strich an der Stirn hat. Ne? Das steht in der Offenbarung nachher, das ist da aber natürlich auch nicht wörtlich gemeint. Aber ich denke, ein wiedergeborener Mensch ist jemand, der Gottes Charakter widerspiegelt.
Mhm. Gottes Charakter würden wir jetzt sagen, also wie ist Gottes Charakter zusammengefasst? Ist er Liebe wahrscheinlich?
Ja, und zwar, Gottes Charakter finden wir in Galater 5, Vers 22 und 23. Das ist der Charakter Gottes, der Charakter Jesu. Die Frucht des Geistes. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Sanftmut, Keuschheit. Das sind also die Charaktereigenschaften, die Jesus ausgezeichnet haben. Ja. Und wenn der Heilige Geist in uns wohnt, dann werden das auch unsere Charaktereigenschaften sein.
Ich finde die Idee auch ganz schön, im 1. Korinther 13 das Hohelied der Liebe zu lesen. Zu sagen, das ist eigentlich so, also so wie Gott ist.
Ja,
er trachtet nicht nach dem Sein, sondern er sucht immer das Beste für den anderen.
Ja. Genau, richtig. Und deswegen ist auch so wichtig, den Charakter Gottes zu verstehen. Weil durch Anschauen werden wir verwandelt. Wenn wir auf Gott schauen, wenn wir ein falsches Gottesbild haben, dann wird uns dieses falsche Gottesbild auch in unserem Charakter in eine falsche Richtung führen.
Mhm. Ja?
Deswegen, wenn Menschen glauben, Gott ist ein rachsüchtiger Gott, dann werden sie in ihrem Leben immer rachsüchtiger werden.
Mhm. Ja?
Wenn sie glauben, Gott ist ein richtender Gott, dann werden sie immer mehr Menschen in ihrem Leben richten wollen und verurteilen. Ja? Und wenn jemand sagt, Gott ist nur ein liebevoller Gott, dann werden Menschen sagen, naja, wenn er nur liebevoll ist, dann wird er schon überall ein Auge zudrücken und dann leben sie, wie sie wollen. Ja? Das heißt also, mein Gottesbild hat einen sehr starken Einfluss darauf, wie mein Leben nachher aussieht. Ja?
Mhm.
Deswegen ist das richtige Gottesbild, den Charakter Gottes zu erkennen, wird auch meinen Charakter formen.
Mhm. Ich habe so ein bisschen auf meinen Reisen die Erfahrung gemacht, dass wenn ich irgendwo im Ausland auch in anderen Religionen unterwegs war und da gepredigt habe, dass ich jetzt überall Menschen kennengelernt habe, die einen liebevollen, guten, rechtschaffenen Charakter hatten.
Ja.
Also egal, ob bei den Hindus oder Buddhisten, bei den Moslems, ich habe überall welche gefunden.
Ja.
Jetzt interessanterweise waren das auch oft die Menschen, dass wenn ich gepredigt habe und vielleicht einen Aufruf gemacht habe, das waren die ersten Menschen, die nach vorne gekommen sind und gesagt haben, ich möchte Christus folgen.
Ja.
Jetzt hältst du das für möglich, dass Menschen, zum Beispiel Hindus, Buddhisten, Moslems, Atheisten, schon diese Bekehrung haben oder schon diese Wiedergeburt haben im Herzen, dass sie schon verändert worden sind, obwohl sie Christus noch gar nicht kennen?
Ja, das ist richtig. Es gibt es. Ja, ganz genau. Und zwar, Paulus spricht ja davon in Römer Kapitel 2, dass auch wenn jemand das Gesetz nicht kannte und Christus nicht kannte, trotzdem gerettet werden kann.
Mhm.
Ja, aber wenn Jesus sagt, wir können nur gerettet werden, wenn wir wiedergeboren sind, ja, aber sie haben keine öffentliche oder keine, wie wir sie als Christen, also keine richtige Bekehrung erlebt, ja, weil sie Gott nicht kannten. Wie sollen sie Gott ihr Leben übergeben, wenn sie das nicht gewusst haben? Aber das heißt, Paulus sagt aber hier, wenn sie nach ihrem Gewissen gelebt haben, das heißt, der Heilige Geist kann durch Gewissen der Menschen sprechen und wenn sie danach handeln, dann ist schon Gottes Geist in ihnen und dann ist schon Gottes Gesetz in ihnen, obwohl sie es gar nicht kennen. Und sie leben schon danach und dann haben sie schon diese Wiedergeburt erlebt. Ja? Das heißt, das ist sehr interessant. Wenn sie aber das erlebt haben, diese Wiedergeburt, obwohl sie es gar nicht wissen, und dann hören sie von Jesus, dann erkennen sie, dass es Jesu Stimme ist. Ja, Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme.
Ja, genau das Gefühl hatte ich auch gehabt, ja.
Genau. Und dann reagieren sie auch drauf, ja. Und von daher ist es, denke ich, so, können auch Menschen, die jetzt das nicht bewusst gemacht haben, können trotzdem wiedergeboren sein, das ist richtig.
Mhm. Und wir wissen ja auch aus der Bibel, Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm.
Ja.
Also einige Menschen auf der ganzen Welt, ob sie Gott nun wirklich kennen oder nicht, aber sie handeln manchmal nach seinen Gesetzen und sie handeln nach der Liebe und ihr, ja. ihr Charakter wird geprägt davon.
Ja.
Also Gottes Geist ist schon mit ihnen, er hilft diesen Menschen.
Ja.
Und man sieht, dass da eine Veränderung im Charakter stattfindet.
Ja, richtig.
Es ist wunderschön, das zu sehen. Jetzt, wenn jemand wiedergeboren ist, wenn du einen wiedergeborenen Menschen hast und wir sagen mal, derjenige hat seinen Charakter verändert oder Gott hat ihm neue Ziele, neue Motivation gegeben im Leben. Er ist ein wiedergeborener Mensch. Kann es passieren, dass wiedergeborene Menschen noch sündigen? Also jemand, der zu Christus gehört, sein Leben Christus übergeben hat, gesagt hat, ich möchte jetzt ein rechtschaffenes, gutes, ehrliches Leben führen, denn ich bin überzeugt davon, dass Gott genauso ist und ich möchte als Christ Gott nachfolgen. Ich möchte auch so sein.
Ja. Genau. Bis jetzt haben wir das geschildert, was das Ideale ist. Ein Mensch wird neu geboren und er hat neue Ziele, neues Leben und es ist schön. Ja? Aber jetzt kommt die Realität, von der Paulus auch spricht. Und zwar, wenn ein Mensch wiedergeboren ist, dann hat er ein neues Leben mit Jesus. Das ist richtig. Aber der alte Mensch, der eigentlich gestorben sein sollte und auch gestorben ist bei der Wiedergeburt, aber der lebt manchmal noch weiter. Und von daher gibt es manchmal einen Kampf im Menschen zwischen dem alten Menschen und dem neuen Menschen. Und zwar der alte Mensch ist der Mensch, der egoistische Mensch, der die Bequemlichkeit liebt, der die Sünde liebt, der nur auf sich selbst guckt, der Selbstsüchtige. Und der neue Mensch, der Gott erkannt hat, der mit Gott leben möchte, der von Gottes Prinzipien begeistert ist und selbstlos leben möchte mit Gott. Und jetzt sind aber beide noch da, beide Kräfte sind da im Leben. Und manchmal, wenn der neue Mensch stärker ist als der alte Mensch, dann überwiegt der neue Mensch und mein Leben richtet sich tatsächlich nach dem Geboten Gottes aus. Wenn aber jetzt der alte Mensch wieder stärker wird als der neue Mensch, dann kann es auf einmal passieren, dass der alte Mensch wieder die Oberhand gewinnt in meinem Leben und ich auf einmal wieder in Dingen drin bin, die ich vor der Bekehrung gerne gehabt habe. Dann fange ich wieder an zu rauchen, ich fange wieder an Drogen zu nehmen oder ich fange wieder an, irgendwelche andere Dinge zu machen. Oder andere Triebe, die in mir sind, die auf einmal wieder stärker werden und wieder in meinem Leben die Herrschaft gewinnen. Und das kann ganz schnell passieren.
Das sind eigentlich zwei Fragen, die ich jetzt habe. Das eine ist, muss ein Mensch, dem das passiert, ist diese Angst berechtigt, dass er sagt, bin ich jetzt aus der Gnade gefallen? Also habe ich mein Leben jetzt verloren? Und das zweite ist, wenn ich in dieser Situation stecke, wie kann ich denn beeinflussen, also wer bei mir die Oberhand gewinnt? Also mein alter Mensch oder mein neuer Mensch?
Ja, gehen wir mal die zweite Frage mal zuerst auf ein.
Okay.
Das kann ich beeinflussen? Und zwar, Paulus sagt, so wie ihr Jesus angenommen habt, so wandelt auch in ihm. Und Paulus hat das eigentlich im Römerbrief zu seinem Thema gemacht. Fast der gesamte Römerbrief spricht davon. Ja? Wenn man sich mal anschaut, Römer Kapitel 6, Römer Kapitel 7, ja? In Römer 6 spricht er davon, vom Sterben des alten Menschen.
Mhm.
Das ist auch bei der Taufe, ja? Das hängt auch mit der Taufe zusammen. Er spricht in Römer 6 von der Taufe, dass wir mit Jesus gekreuzigt, mit ihm begraben sind, ja? Mit ihm auferweckt sind. Und dann sagt er in Vers 6, unser alter Mensch ist mit ihm gekreuzigt worden. Ja? Und wir sind gestorben, damit sind wir frei geworden von der Sünde. Ja? Und da sagt er, sind wir aber mit Christus gestorben, Vers 8, so sind wir auch, werden wir auch mit ihm leben. Ja? Und deswegen in Vers 9, und wir wissen, dass Christus von den Toten erweckt hat, dass er hinfort nicht stirbt, der Tod kann hinfort über ihn nicht herrschen. Also alles starke Ausdrücke, ja? dass wir nicht mehr der Sünde dienen, sondern dass wir jetzt für Gott leben und ja, und dass wir jetzt für die Sünde gestorben sind. Aber jetzt kommt Vers 7, Kapitel 7. Und in Römer 7 beschreibt Paulus jetzt das Leben des fleischlichen Menschen. Ja, und dann sagt er, zum Beispiel jetzt Vers 14, Römer 7, Vers 14, denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist. Ich aber bin fleischlich unter die Sünde verkauft. Hier spricht er von dem alten Menschen, von dem fleischlichen Menschen. Denn ich weiß nicht, was ich tue. Denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich lasse, das tue ich. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so gebe ich zu, dass das Gesetz gut ist. So tue nicht ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen kann ich nicht. Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht. Sondern das Böse, was ich nicht will, das tue ich. Wenn ich aber tue, was ich nicht will, tue nicht ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Das heißt, hier spricht er von, ja, eigentlich von wem spricht er hier? Er spricht vom fleischlichen Menschen. Er sagt, ich bin fleischlich. Natürlich ist das nicht Paulus selbst. Wenn er in der Ich-Form spricht, meint er nicht sich selbst, denn Paulus war nicht fleischlich.
Das wäre jetzt meine Frage gewesen, genau.
Genau, denn deswegen, er sagt nämlich dann hier in Kapitel 8, hat er jetzt die Lösung dafür. Nämlich da sagt er ganz deutliche Dinge. Er sagt zum Beispiel in Vers 4, damit die Gerechtigkeit vom Gesetz gefordert in uns erfüllt würde, die wir nun nicht mehr nach dem Fleisch leben, sondern nach dem Geist. Er sagte, wir leben nicht mehr nach dem Fleisch, wir leben nach dem Geist. Denn die da fleischlich sind, die sind fleischlich. Die fleischlich sind, sind fleischlich gesinnt. Die aber geistlich sind, sind geistlich gesinnt. Aber fleischlich gesinnt sein ist der Tod. Geistlich gesinnt sein ist Leben und Friede. Mhm. Denn fleischlich gesinnt sein ist Feindschaft gegen Gott. Weil das Fleisch dem Gesetz Gottes nicht untertan ist, denn es vermag es auch nicht. Die aber fleischlich sind, können Gott nicht gefallen. Deswegen, Paulus war nicht fleischlich, sonst wäre er nicht.
Ja. Das heißt, das Fleisch ist zwar noch da, aber es geht hier um die Gesinnung. Ist meine Gesinnung fleischlich oder ist meine Gesinnung geistlich?
Das ist genau der Punkt. Dieses fleischlich Gesinntsein ist der alte Mensch, das alte Leben. Ja? Das heißt, der sündige, der egoistische Mensch, ja? Der alte Mensch. Und das geistlich Gesinntsein ist der neue Mensch. Mhm. Und hier beschreibt Paulus diesen Kampf. Und auch in Kapitel 7, ja? Das Gute möchte ich schon. Der neue Mensch sagt, ja, ich möchte mit Jesus leben. Ich möchte nicht mehr sündigen. Aber der alte Mensch ist da und der verführt mich doch zu sündigen. Ja. Und viele sagen, ja, so geht es mir auch. Aber das ist ein Problem. Denn wen beschreibt Paulus hier eigentlich in Kapitel 7? Wollen habe ich wohl, das Gute kann ich aber nicht vollbringen. Er beschreibt nicht den atheistischen Menschen, den Unbekehrten, denn der will das Gute nicht.
Es wirkt für mich wie der alte Bund.
Genau. Und zwar, das ist genau der Punkt, es ist derjenige, der aus eigener Kraft versucht, das Gute zu tun. Ob bekehrt oder unbekehrt, spielt keine Rolle. Aber jemand, der aus eigener Kraft versucht, das Gute zu tun. Und das geht nicht. Das schaffen wir nicht. Weil die Sünde stärker ist als der Mensch. Ja. Und deswegen sagt er, deswegen fragt er dann auch in Vers 7, Vers 24, ich elende Mensch, wer wird mich erlösen von dem todverfallenen Leib? Und die Lösung ist, Vers 25, Dank sei Gott durch Jesus Christus, unserem Herrn. Ja. Und dann sagt er 8, Vers 1, so gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Und das ist der Schlüssel. Geistlich gesinnt sein heißt, in Christus Jesus zu sein. Mhm. Ja. In Jesus zu leben, Gott mein Leben zu übergeben, dass Jesus in mir lebt. Und wenn er in mir lebt, dann lebt sein Gesetz in mir und dann kommt das Gute von innen heraus. Ich muss es nicht tun, ich versuche es nicht zu tun aus irgendwelchen Kraftanstrengungen, sondern Christus lebt in mir und er wird, weil er stärker ist als die Sünde, wird er in mir die Sünde überwinden. Mhm.
Dass ich in Christus bin, das meint umgekehrt auch, dass Christus in mir
ganz
ist.
Genau.
Also weil ich Teil seiner Gemeinde bin,
ganz genau.
Das ist der Leib Jesu.
Ja. Das ist übrigens Galater 2, Vers 20. Ja? Hier ist das 8, Vers 1 sagt, ich bin in Christus. Mhm. Und Galater 2, Vers 20, da sagt Paulus das andersrum. Da sagt er, ich lebe doch nur nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Ja? Denn was ich lebe, jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben. Ja? Christus lebt in mir. Ne? Also das heißt, wenn Jesus in mir lebt und Jesus, und das ist wieder genau das Gesetz. Das Gesetz ist der Charakter Jesu. Ja? Und deswegen, wenn Jesus in mir lebt, dann ist es genau die Erfüllung vom neuen Bund, dass Gott seinen Charakter in mein Herz gelegt hat, wenn Jesus in mir lebt. Und dann kommen aus dem Herzen die guten Dinge heraus, weil Jesus in mir lebt. Ja? Und da Jesus stärker ist als die Sünde, kann er auch, wenn er in mir lebt, die Sünde in mir überwinden.
Mhm. Es ist aber so, dass eigentlich, ich behaupte jetzt mal, fast jeder, wenn nicht jeder wiedergeborene Christ erlebt hat, dass er auch mal unterliegt im Kampf gegen die Sünde.
Ja, genau.
Also, dass die Sünde richtig stärker ist.
Genau. Ja. Mhm. Ja. Vielleicht erst mal ganz kurz auf den Aspekt nochmal eingehen, den du vorher gefragt hast. Was können wir jetzt tun? Den alten Menschen, da war ich noch nicht angekommen. Und dann die Frage, was mache ich jetzt, wenn ich trotzdem mal sündige? Denn auch der Mensch, der Wiedergeborene, der geistliche Mensch, kann sündigen. Ja. Aber erstmal, was kann ich tun, um den alten Menschen zu unterdrücken? Mhm. Und da gibt es eine Aussage von Paulus in 1. Korinther 15, Vers 31. Da sagt er, so wahr ihr, liebe Brüder, mein Ruhm seid, den ich in Christus Jesus, unserem Herrn, habe, ich sterbe täglich. Warum muss Paulus täglich sterben? Hat er sich jeden Tag umgebracht? Natürlich nicht. Was stirbt denn da in ihm täglich? Auch nicht seine Identität, denn Gott möchte ja nicht unsere Identität auslöschen. Wenn wir neu geboren werden, behalten wir unsere Identität. Im Gegenteil, unsere Identität, wer wir sind, was wir können, was wir wollen, das wird wird entfaltet, zum Ausdruck gebracht. Sondern wenn Paulus sagt, ich sterbe täglich, dann meint er damit, dass der alte Mensch jeden Tag stirbt. Warum? Weil der alte Mensch die Gewohnheit hat, wenn er gestorben ist, am nächsten Morgen wieder aufzuerstehen, wieder da zu sein.
Das war das Dilemma, das Luther beschrieben hat.
Ganz genau. Luther sagte mal, bei der Taufe wird der alte Mensch ersäuft. Aber es gibt ein Problem, das Biest kann schwimmen. Das heißt in anderen Worten, das kommt wieder hoch. Irgendwann taucht es wieder auf. Ja? Und deswegen, wenn Paulus sagt, ich sterbe täglich, dann heißt das, wenn ich morgens aufwache und mein Leben Gott übergebe, dann sollte ich auch beten, lieber Gott, danke dir, dass du mich heute wieder leben lässt, dass ich gut schlafen konnte in der Nacht. Und ich möchte dir heute mein Leben wieder übergeben und ich bitte dich, lass meinen alten Menschen heute sterben wieder. Ja? Hilf, dass mein alter Mensch heute nicht über mein Leben die Kontrolle hat. Hilf, dass er stirbt, dass er verschwindet. Ja? Und wenn ich jeden Morgen darum bitte, dass Gott meinen alten Menschen stirben lässt, ja, dann, das ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt. Ja. Das zweite ist, wen füttere ich mehr in meinem Leben? Das ist wie, wenn da zwei Hunde sind, der eine heißt gut, der andere heißt böse, und wenn die gleich stark sind und miteinander kämpfen, wenn ich jetzt den einen nicht mehr füttere und den anderen mehr füttere, dann wird der, der mehr gefüttert ist, stärker sein als der andere. Der mit weniger Nahrung wird irgendwann unterliegen. Und so ist es auch in unserem Leben. Wenn wir den alten Menschen mehr füttern, das heißt, uns mit den Dingen beschäftigen, die ihm gefallen, wenn ich mir Filme angucke, die den alten Menschen, wo es Bier, Sex und Fernsehen geht und um Kriminalität und alles Mögliche, oder wenn es um Dinge geht, die mein Ego, meine Wünsche für irgendwelche weltlichen Dinge stärken, ja, ob das welche Musik ich höre, ja, ob, ist egal, in welchem Bereich, ja, oder Freunde habe, die ungeistig sind und ständig meine Gedanken in eine Richtung führen, ja, dann wird mein alter Mensch gestärkt und irgendwann wird der, auch in meinem Leben, mein Leben regieren wieder. Ja. Wenn ich aber mich mit Dingen beschäftige, die den neuen Menschen stärken, mich mit geistlichen Dingen beschäftige, Freunde habe, die mich geistlich weiterbringen und wenn ich in Bibel lese, ich im Gebet stehe oder Bücher von Ellen White lese oder auch Predigten höre oder Gemeinschaft mit Christen habe oder gute Musik, geistliche Musik höre, dann wird auch mein neuer Mensch gestärkt werden und dann wird automatisch der Alte verkümmern und dann werden automatisch die Dinge, die der alte Mensch möchte, werde ich weniger tun wollen. Dann kommen die guten Impulse aus dem Herzen automatisch heraus und dann fällt es mir gar nicht mehr schwer, das Gute zu tun, weil es aus dem Herzen kommt. Weil der neue Mensch mein Leben bestimmt und mein Leben steuert und das ist eine Freude.
Wie fütterst du diesen neuen Menschen?
Ja, das sind fünf Dinge, die wir tun sollten, die alle mit G anfangen. Deswegen nenne ich es immer die fünf Gs. Das erste ist Gottes Wort. Die Bibel lesen, jeden Tag die Bibel lesen. Persönliche Andacht. Ja, wir sollten jeden Tag eine Stunde persönliche Andacht machen. Ja, am besten, sagt Ellen White, über das Leben Jesu nachdenken. Mhm. Die Evangelien lesen oder auch das Buch Das Leben Jesu lesen, ja, darüber nachdenken. Dann sich anschauen, werden wir verwandelt. Wenn ich mich mit Jesu Leben beschäftige, werde ich in sein Bild verwandelt. Das zweite ist Gebet. Im Gebet bekomme ich eine direkte Verbindung mit Gott und bekomme ich die Kraft. Das ist wie ein Anschluss an die Kraftquelle. Also deswegen Gottes Wort, Gebet. Das dritte ist Gemeinschaft mit anderen Christen. In der Gemeinschaft können wir untereinander gegenseitig unterstützen, uns helfen auf dem Weg, ja, füreinander beten. Das vierte ist Glauben bezeugen. Indem ich den Glauben bezeuge, werde ich selbst stärker im Glauben. Ja. Und das fünfte ist Gehorsam. Ja. Und je mehr ich diese fünf Gs umsetze, desto mehr werde ich in Jesus leben, mit Jesus leben. Und desto mehr wird der neue Mensch gestärkt und desto mehr wird der alte Mensch verschwinden.
Das ist schön. Ich erinnere mich, das hattest du schon
mit uns geteilt. Irgendwo schon mal, die fünf Gs habe ich schon mal genannt. Genau, aber die kommen immer wieder vor, die sind immer wieder wichtig.
Ja. Das Geschick, das zu haben. Ja.
Genau. Mhm.
Das hilft.
Ja. Und jetzt ist aber so, selbst wenn jetzt mein alter Mensch schon relativ niedrig ist, kann der neue Mensch trotzdem noch sündigen. Warum? Weil diese Veränderung nicht von heute auf morgen geht. Wenn ein Mensch sich bekehrt, ist er nicht sofort, zack, ein vollkommener Mensch. Das ist wie, wenn ein Baby geboren wird, dann ist es zwar ein ganzer Mensch, ist alles dran, ja, dass jeder Finger und jeder Fingernagel, alles ist dran. Aber es ist noch nicht für sich selbst lebensfähig. Es muss wachsen, es muss reifen, es braucht Pflege, es braucht Sauerstoff, es braucht Bewegung, es braucht, ja, es muss wachsen. Und so ist es auch, wenn ein Mensch sich bekehrt, dann heißt es nicht, dass er ab sofort sündlos ist, sondern die Veränderungen, das sind ja Veränderungen von Gewohnheiten, Veränderungen von Charakterdingen. Und das braucht Zeit. Und deshalb, wenn wir fallen, dann dürfen wir wissen, Gott vergibt uns wieder. und ich darf aus der Gnade leben. Ja, das ist einfach wichtig, ja, dass wir wissen, auch wenn ich wieder falle, egal aus welchem Grund, dann kann ich zu Gott kommen und Gott vergibt gern. Und Gott freut sich, wenn ich zu ihm komme, weil er dann wieder mir wieder helfen kann, wieder einen Schritt weiter zu gehen.
Mhm. Es gibt ja diese Idee, dass man auch aus der Gnade fallen kann. Ja. Also dass man, also einige Menschen haben ja jetzt Angst, sagen, eigentlich bin ich ein wiedergeborener Christ, ich weiß, was richtig ist und was falsch ist. Und ich habe trotzdem den falschen Weg gewählt. Nicht versehentlich, sondern bewusst. Ist da überhaupt noch Gnade für mich? Also kann ich überhaupt noch zu Christus zurückkommen? Das ist ja oft die Frage, die gestellt wird.
Genau. Ich meine, es ist so, ich denke, solange ein Mensch darüber nachdenkt, ist er schon wieder zu Gott gekommen. Denn weil der Heilige Geist ja genau ihn dazu führt, über seine Taten nachzudenken und zu reflektieren und einzusehen, dass er den falschen Weg gegangen ist. Das Problem ist, wenn ich den falschen Weg gehe und das nicht einsehen will, dann habe ich ein Problem. Mhm. Ja, wie Laodicea, ja? Gott sagt zu ihm, du bist lau. Und sie sagt, ne, ist doch alles in Ordnung. Ich bin reich und satt und ich brauche nichts. Ja? Also wenn ich das nicht einsehen will, dann habe ich am Ende keine Chance. Ja? Denn wenn ich schwer krank bin, aber der Arzt eine Diagnose stellt und sagt, glaube ich nicht, ja? Wie soll ich die Medizin nehmen? Mhm. Ja? Das heißt also, derjenige, der sich selbst hinterfragt und erkennt, dass ich den falschen Weg gegangen bin, der ist ja schon auf dem Weg zu Gott wieder. Ja? Und, der ist nicht, und selbst wenn er aus der Gnade gefallen sollte, natürlich ist das möglich, dass ich aus der Gnade falle. Ne? Wenn ich mich von Gott bewusst wieder lossage, dann kann ich aus der Gnade wieder fallen. Aber manche haben auch Angst, ja, was ist jetzt, wenn ich gesündigt habe? Bin ich in dem Moment verloren?
Mhm. Das ist genau die Frage. Genau.
Ja, das heißt, ich habe gesündigt, und ich habe ja letztens mal eine Predigt gehört von jemandem, der hat dann gesagt, wenn ich gesündigt habe, dann bin ich in dem Moment nicht gerettet, weil Sünde von Gott trennt. Ja? Und wenn ich dann vielleicht eine Stunde später um Vergebung gebeten habe, dann bin ich wieder Gottes Kind, bin ich wieder gerettet. Wenn ich dann wieder sündige, bin ich wieder nicht gerettet. Wenn ich wieder um Vergebung bitte, bin ich wieder gerettet. Das heißt also, der Zustand zwischen gerettet und nicht gerettet sein, der wechselt ständig. Die Frage ist, ich habe mich gefragt, ist das so? Ja? Und ich glaube, dass da ein falsches Verständnis hintersteckt. Mhm. Nämlich, da steckt das Verständnis dahinter, dass man sagt, jede Sünde, die ich tue, trennt mich sofort von Gott. Aber es ist nicht so. Wenn meine Tochter, als sie klein war, was Böses getan hat, habe ich nicht gesagt, du bist nicht mehr meine Tochter, bis du wieder lieb sein willst. Nein, sie blieb meine Tochter. Das heißt, die Frage, ob sie meine Tochter war, hing nicht ab von ihrer Tatsünde, von ihrem Verhalten. Mhm. Und wenn wir unser Leben Gott gegeben haben, dann sagt die Rechtfertigung, dass wir zu Gott gehören. Und das ist eine falsche Vorstellung der Rechtfertigung. Also möchte ich mal einen Text mit euch lesen, in Römer 4. In Römer 4, Verse 4 bis 8. Das ist ein ganz wichtiger Vers, der nämlich die Rechtfertigung erklärt. Nämlich dieser Pastor hat eine falsche Vorstellung der Rechtfertigung gehabt. Und in Römer 4, Verse 4 bis 8 heißt es, denn dem aber, der mit Werken umgeht, wird der Lohn nicht aus Gnade, sondern zugerechnet, sondern aus Pflicht. Dem aber, der nicht mit Werken umgeht, glaubt aber an den, der die Gottlosen gerecht macht, dem wird sein Glaube gerechnet zur Gerechtigkeit. Wie ja auch David den Menschen selig preist, den Gott zurechnet, die Gerechtigkeit ohne Zutun der Werke. Selig sind, denen die Ungerechtigkeit vergeben und denen Sünden bedeckt sind. Selig ist der Mann, dem der Herr die Sünde nicht zurechnet. Ja, und zwar hier steht eigentlich, dass wir, im Grundtext steht hier, wir sind für gerecht erklärt worden. Rechtfertigung ist nicht nur, dass wir Sündenvergebung bekommen. Das ist die eine Seite. Aber das ist zu wenig. Dann würde es bedeuten, wenn es nur Sündenvergebung wäre, wie der Pastor sagt, wenn ich Sündenvergebung bekommen habe, dann bin ich gerechtfertigt. Wenn ich wieder gesündigt habe, bin ich wieder nicht gerechtfertigt. Nein, sondern wir werden für gerecht erklärt. Wodurch? Durch den Glauben. Mhm. Das heißt, wenn ich für gerecht erklärt worden bin, dann bin ich Gottes Kind. Und dieses für gerecht erklären gilt auch in dem Moment, wo ich gesündigt habe oder wo ich sündige. Dann bin ich immer noch für gerecht erklärt. Weil Gott Jesus sieht, wenn er mich sieht. Ja? Und von daher ist, denke ich, dieses gerecht für gerecht erklären, das ist das, was mir die Sicherheit gibt, dass auch wenn ich sündige, ich Heilsgewissheit haben kann. Dass ich auch in dem Moment, wenn ich in dem Moment sterben sollte, bin ich trotzdem gerecht. Weil Gott genau weiß, dass ich die Sünde eigentlich hasse. Mhm. Das ist übrigens der Unterschied zwischen einem unbekehrten Menschen und einem bekehrten Menschen. Beide sündigen. Der unbekehrte Mensch liebt die Sünde und sündigt. Der bekehrte Mensch, der neugeborene Mensch, hasst die Sünde und sündigt trotzdem ab und zu. Das heißt, ich sündige deswegen, weil vielleicht noch Charakterfehler da sind, die noch nicht genug verändert worden sind. Oder weil noch ab und zu der alte Mensch hier und dort nochmal durchkommt. Oder weil Gewohnheiten da sind. Ja? Wenn ich mich selbst wieder hinterfrage, wenn ich wieder nachdenke, denke ich, ach, das habe ich doch schon wieder gemacht, wolltest du das eigentlich nicht. Also mit anderen Worten, ich möchte die Sünde nicht. Mhm. Und weil Gott das weiß, weiß er auch schon, wenn ich in dem Moment sterben sollte, dass ich ja die Sünde nicht liebe, gehasst habe, und dass ich sie verabscheut habe und dass ich sie bereut habe in dem Moment eigentlich schon. Und wenn ich sie bereut habe, kann Gott sie auch vergeben. Mhm. Und von daher ist es so, dass ich wissen kann, ich kann die Heilsgewissheit haben, wenn ich in Jesus lebe, mit Jesus lebe, wenn ich ihm vertraue, wenn ich ihm in meinem Herzen habe, dann bin ich Gottes Kind und bin ich gerechtfertigt.
Mhm. Und dieses Ausmerzen der Charakterfehler, das ist dann das, was wir im Leben Heiligung nennen.
Ja.
Also die Veränderung. Da mache ich aber nochmal ein Sonderthema mit dir, weil das ist, glaube ich, ziemlich umfangreich und ziemlich spannend und unsere Zeit rennt weg. Aber über Heiligung, wie das funktioniert und so, was wir dafür tun können, das wäre nochmal ganz spannend. Also jetzt halten wir mal fest, also sowohl der der weltliche Mensch ist ein Sünder, als auch jemand, der zu Christus gehört, der wiedergeborene Mensch, ist der auch ein Sünder? Muss man sagen, sind beide Sünder?
Das ist eine gute Frage, eine wichtige Frage. So wie der Begriff sagt, ein Sünder, stimmt das nicht. Was richtig ist, beide sündigen. Aber in der Bibel wird der gläubige Mensch, der wiedergeborene Mensch, nie Sünder genannt. Es gibt keine einzige Stelle. Sondern es wird immer gesagt, der unbekehrte Mensch ist der Sünder und der Wiedergeborene sind die Heiligen, das ist der Heilige. Und heilig heißt jetzt nicht, und zwar, das wird meistens, beide Begriffe werden meistens von den meisten Christen verstanden im Sinne von moralischem Verhalten. Nämlich ein Sünder ist derjenige, der sündigt und ein Heiliger ist derjenige, der nicht mehr sündigt. Aber das ist nach der Bibel nicht so. Nach der Bibel ist ein Heiliger derjenige, der zu Gott gehört. Nämlich mit Gott lebt, der die Beziehungssünde zu Gott nicht mehr hat. Es gibt die Tatsünde, die Beziehungssünde. Ja? Mhm. Und der in der Beziehungssünde zu Gott überwunden hat und mit Gott zusammenlebt, eine Gemeinschaft mit Gott hat, dass Gott Jesus in ihm lebt und er in Jesus lebt. Und deswegen, und der Sünder ist derjenige, der in der Beziehungssünde zu Gott steht, der in Rebellion zu Gott steht, der das Gute nicht tun möchte, der die Sünde liebt. Deswegen wird in der Bibel der Gläubige niemals Sünder genannt. Es gibt eine Stelle, wo Luther das mit Sünde übersetzt hat, aber das ist falsch an der Stelle. Das ist nämlich Römer Kapitel 3 und es wird oftmals gebraucht als Argument gegen diese Aussage, dass die Gläubigen keine Sünder sind, nämlich in Römer 3, Vers 23. Vers 22 am Ende schon mit, da sagt er, das ist kein Unterschied hier. Sie sind allesamt Sünder und im Mangel des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten und werden ohne Verdienst gerecht aus Gnade, aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus jetzt geschehen ist. Ich guck, sagen Sie hier, wir sind alle Sünder. Aber das stimmt nicht.
Bei mir heißt es, alle haben gesündigt.
Ganz genau, das steht im Grundtext. Ja, im Grundtext steht hier, denn alle haben gesündigt. Hier steht nicht, alle sind Sünder. Das ist ein Unterschied. Ja, die Bibel sagt, sündigen ist eine Tatsache, eine Tatsünde. Ich sündige. Aber ein Sünder sein ist, dass ich von Gott getrennt bin. Mhm. Und das wird im Neuen Testament denke ich, so gesagt. Ja. Wir sündigen zwar als Heilige, aber wir sind keine Sünder.
Aber das jetzt, also ob ich das jetzt, ist das nicht die Frage, ob ich das mit meinem Willen tue oder gegen meinen Willen tue? Ich meine, welche Rolle spielt der Wille in dem? Also ob ich sage, ich möchte sündigen oder ich bin irgendwie gefallen, aus Versehen gesündigt?
Ja, es ist so, aus Versehen sündigt fast keiner oder niemand. Sondern in dem Moment, wo wir die Sünde tun, wollen wir sie. Aber wenn ich denn, das Problem ist, dass mein Wille manchmal mal so ist. Wenn ich wieder darüber nachdenke, das reflektiere, dann will ich es nicht. Wenn ich in einer Situation bin, dann will ich es aber wieder. Und von daher ist eigentlich jede Sünde, die ich tue, eigentlich bewusst. Aber entscheidend ist, ob ich in meinem Herzen die Sünde liebe oder ob ich sie nicht liebe. Der bekehrte Mensch, der neugeborene Mensch, wird sagen, die möchte ich nicht. Ja. Aber die Frage ist, wie ich Sünde überwinden kann in der Heiligung. Und da ist der Wille ganz entscheidend. Und zwar, wenn ich jetzt genau weiß, okay, ich möchte das nicht mehr, wie kann ich jetzt die Sünde überwinden? Und die Überwindung von Sünde hängt damit zusammen, dass Gott mir die Kraft gibt, das geht nur durch Gottes Kraft. Aber Gott macht es auch nicht wieder ohne mich. Gott sagt nicht, klack, und jetzt bist du, jetzt sündigst du nicht mehr. Nein. Sondern ich muss meinen Willen dazu einsetzen. Und wie das funktioniert, meinen Willen einzusetzen, das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Ja. Ellen White hat eine Beschreibung der Überwindung von Sünde, dem menschlichen Willen einen unglaublich hohen Maßstab, eine unglaublich hohe Rolle zugespielt. Ja.
Ja. Vielleicht mal kurz vielleicht zusammengefasst für uns, wir haben ja nicht mehr so viel Zeit, aber kurz sagen kannst, also welche Rolle spielt denn der Wille bei der Erlösung?
Okay. Ja, man, bei der Erlösung, ist so bei der Heiligung meinst du jetzt?
Ja, stimmt, in dem Fall wäre es Heiligung.
Also, es ist interessant, ich sage es immer so, wenn ein Mensch einen schwachen Willen hat, hat es bei der Rechtfertigung leichter als ein Mensch mit einem starken Willen. Also wenn er von Natur aus starken Willen hat. Warum? Weil ein Mensch mit einem starken Willen eher sagen wird, ich schaffe das schon, irgendwie komme ich schon durch und ich bin so gut und irgendwie kriegen wir das schon alles hin. Ja, während ein Mensch mit einem schwachen Willen merkt eher, dass er selbst das nicht schafft, dass er sich selbst nicht ändern kann, dass er irgendwann an Grenzen kommt, ja, und er ist sehr viel schneller bereit, Gott sein Leben zu übergeben. Ja. Wenn aber jetzt beide ihr Leben, doch Gott, jeder Mensch kann sich bekehren, auch der Mensch mit einem starken Willen. Paulus hat einen sehr starken Willen gehabt. Er hat sein Leben Gott übergeben. Gott hat übernatürlich eingegriffen. Er hat sein Leben Gott übergeben. Und wenn jetzt beide sich bekehrt haben, wiedergeboren sind, dann hat es der Mensch mit dem starken Willen leichter. Warum? Weil jemand mit dem starken Willen kann es leichter seine Triebe und Leidenschaften kontrollieren. Denn hier gibt es jetzt Folgendes. Wir haben die Triebe und Leidenschaften, die ja durchaus eigentlich nicht böse sind. Gott hat sie geschaffen, Adam und Eva, mit allen Trieben und Leidenschaften. Und die waren ja gut, auch sexuelle Triebe und Esstriebe und alles, ja, waren alles gute Triebe. Aber sie sind durch die Sünde pervertiert. Und sie durch die Sünde haben unsere Triebe und Leidenschaften, weil manchmal etwas, was nicht gut ist. Deswegen ist es wichtig, dass wir mit unserem Willen unsere Triebe und Leidenschaft kontrollieren, dass sie nur dort ausgeübt werden, wo sie auch ihren Platz haben. Die Sexualität in der Ehe und das Essen nur beim Essen, ja, und was auch immer wir für Leidenschaften und Triebe haben. Und wenn ich mit meinem Willen die kontrollieren kann, dann geht alles gut. Wenn aber die Triebe über meinen Willen drüber stehen, dann fange ich an zu essen, wenn ich gar nicht essen soll. Fange ich an, Sexualität auszuleben, wenn ich gar nicht machen soll. Also dann werden die auf einmal mein Leben außer Kontrolle geraten lassen. Deswegen ist der Wille wichtig, dass der Wille über den Trieben steht. Und deswegen möchte Gott unseren Willen, wenn wir unser Leben Gott übergeben, möchte unseren Willen nicht brechen, sondern er möchte unseren Willen mit seinem Willen in Übereinklang bringen. Und er möchte unseren Willen stärken. Und zwar so sehr stärken, dass mit Gottes Kraft zusammen, wenn Jesus in mir lebt, dass dann unser Wille stärker wird als die Sünde und als die Triebe und Leidenschaften. Und dann können wir auch überwinden. Und dann gibt es noch einen Punkt. Natürlich kann Gott unseren Willen stärken, aber wir können auch selbst etwas tun, unseren Willen zu stärken. Aber was wir selbst tun können, unseren Willen zu stärken, ich denke, das müssen wir beim nächsten Mal besprechen.
Da werde ich dich nochmal einladen. Da werden wir überhaupt über Heiligung und diese Dinge sprechen, genau, wie das funktioniert. Und da backen wir es nochmal dran. Wir müssen jetzt nämlich tatsächlich auch schon leider Schluss machen. Ich wollte eigentlich ganz gerne noch mit dir darüber sprechen, welchen Wert das heute in den Kirchen hat.
Ja, vielleicht kann man da noch einen Satz zu sagen. Bei vielen Christen haben sie eigentlich eine falsche Bekehrung, eine falsche Vorstellung von Bekehrung und Wiedergeburt. Sie sagen, gib dein Leben Jesus und du hast ein besseres Leben. Das ist nur die halbe Wahrheit. Und viele Menschen, die so ihr Leben Gott gegeben haben, sind gar nicht bekehrt. Sondern Wiedergeburt heißt, ich sehe ein, dass ich ein Sünder bin. Dass ich mein Leben hasse, die Sünde hasse. Dass ich mir sehne, dass Gott mein Leben verändert. Ja? Und deswegen mit dieser falschen Vorstellung von Bekehrung gibt es viele Christen, die irgendwo in Kirchen sitzen, die aber gar nicht bekehrt sind und gar nicht wiedergeboren sind und sie glauben, sie sind es. Ja.
Mhm. Das ist ein gefährlicher Zustand. Okay. Oh. Dann leider müssen wir jetzt hier Schluss machen. Ich habe noch einen Haufen Fragen an dich, aber du wirst nochmal wiederkommen. Wir werden dann ein bisschen genauer in diese Themen noch reingucken, gerade die Heiligung werden wir uns angucken. Darauf freue ich mich, bin ich gespannt. Also erstmal vielen Dank, dass wir bis dahin zusammen schon mal die Stellen durchgehen konnten und uns schon mal ein bisschen über Rechtfertigung, Heiligung, vor allem Neugeburt austauschen konnten. Also dir einen herzlichen Dank und natürlich auch unseren Zuschauern. Freut auch ihr euch auf das Thema, wenn wir beide mal wieder zusammensitzen und wenn wir dann darüber sprechen, wie Heiligung vorangeht, was man tun kann. Also Gottes Segen euch. Und auch dir, Olaf.
Ja, Gottes Segen.